Also ich begrüße euch und Sie im Namen des Arbeitskreises Baden-Baden. Der hat sich parteiübergreifend im Sommer diesen Jahres gegründet und ich freue mich einfach über die Gelegenheit, dass wir das Projekt hier bei den Datensporen vorstellen können. Parteiübergreifend heißt, bis jetzt sind es die Grünen und die Piraten. Bettina steht dann auch gerne für Fragen zur Verfügung und demnächst machen einfach auch die Linken noch mit. Insofern wird das wirklich parteiübergreifend sein und der Name ist auch nicht zufällig gewählt, Arbeitskreis Acker Landmann in Anlehnung an Acker-Vorrat, Speicherung an Acker. Der Anlass, warum sich der Arbeitskreis gegründet hat, ist unsere Beobachtung gewesen, dass bestimmte politisch engagierte Personen bei Versammlungen oder bei anderer Gelegenheit immer mehr herausgefischt worden und in ausufernder oder überflüssiger Weise unserer Ansicht nach beobachtet worden. Und das erschien halt alles nicht mehr zufällig. Wir haben dazu kleine Anfragen gestellt und haben herausgefunden, dass es bei der sächsischen Polizei in einer riesengroßen Datenbank gibt, wo derzeit über 7 Millionen Datensätze gespeichert sind. Man muss sich da überlegen, Sachsen hat 4,2 Millionen Einwohner, also theoretisch ist das jeder Einwohner zweimal. Unser Ziel ist es, diese polizeilichen Datenbanken oder die polizeiliche Erfassung transparent zu reduzieren auf ein rechtsstaatlich tragbares Maß und die Bürgerrechte zu stärken, in dem Sinne, dass halt Auskunftsansprüche und Löschungsansprüche der Bürger tatsächlich wahrgenommen werden, die allen nach Polizeigesetz zustehen. Das Mittel, um dieses Ziel zu erreichen, ist eine Kampagne zur Stellung von Auskunftsansprüchen bei der Polizei, um halt einfach durch den Eingang vieler Auskunftsansprüche ein Umdenken zu erwirken. Das ist keine neue Idee, das gab es schon oft beim Verfassungsschutz, da einfach eine Sensibilität zu erreichen und wir finden, das ist ein wirksames Mittel. Dazu gibt es eine meines Erachtens ziemlich selbsterklärende Homepage, wo wir im Kern halt Musterformulare zur Verfügung stellen und hoffen, dass viele mitmachen und uns auch über die Ergebnisse informieren. Also das Feedback ist wichtig. Im Moment läuft die Aktion seit August, 2 Monate. Was wir bisher an Rückmeldungen haben, ist halt, dass sich die Polizeidirektionen gegenseitig die Verantwortung zuschieben. Also wir sind jetzt nicht zuständig, wir können ihnen die Auskunft nicht erteilen. Wir leiten das mal weiter ans LKA und all diese Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste sagt auch, also wir bearbeiten das nur im Auftrag und wenn man halt nachfragt, in wessen Auftrag, dann ist das alles nicht so klar. Also ich denke, wir kommen dort einfach auch eine rechtliche raus, oder was soll ich jetzt wegkriegen? Okay. Also ganz kurz zum Problem. Seit 2001 gibt es in Sachsen die IFO, das ist die integrierte Vorgangsbearbeitung der Polizei. Und natürlich ist das auch damals bei der Einführung nur als Fortschritt ohne Nebenwirkungen gefeiert worden. Auch die sächsische Polizei kann halt in Zukunft ihre Vorgänge unter Nutzung von IT bearbeiten. Da wollen wir auch keine Rückkehr zum Notizblock, das ist schon sinnvoll, dass man ja, die moderne Verarbeitung nutzt. Als problematisch stellt sich jedoch zum einen heraus der Zusatz integriert. Integriert bedeutet immer also die Zusammenfassung oder die Schnittstellen mit anderen Datenbanken, zum Beispiel diesen Pass, also das ist das polizeiliche Auskunftssystem, über die Personenverhandlungen möglich sind. Darüber hinaus die Datenmenge, wie gesagt 7 Millionen Datensätze. Und drittens, das wissen wir seit letzter Woche durch einen Brief von Herrn Butolo, es gibt doch eine zentrale Speicherungsebene, in der vollständig alle Vorgänge unabhängig von der Polizeidirektion gespeichert werden. Und viertens entscheidend ist halt auch noch die Speicherdauer, wo das Gesetz verlangt oder als Obergrenze angibt, dass die ganzen Daten höchstens 2 Jahre nach Abschluss des Vorgangs gespeichert werden können. Aber Abschluss des Vorgangs ist halt was die Polizei definiert, ne? Und nicht das Gesetz. Und somit hängt es von den bearbeitenden Polizeibeamten ab, wann ein Vorgang beendet ist und wann die Daten gelöscht werden. Es findet also keine Richtigkeitskontrolle statt. Und zum Vorgang wird erstmal alles gesammelt, was der einzelne Polizist entscheidend hält. Auf obwohl laut Staatsregierung 12.000 Polizisten zugriffsberechtigt sind auf dieses System, jeweils mit unterschiedlichen Befugnissen, wurde uns der Inhalt von dieser Errichtungsanordnung, wo man halt feststellen kann, nach welchen Kriterien und welche Vorgänge wie gespeichert werden, verweigert. Da wir aber in Deutschland keine geheim agierende Polizei haben sollten, fordern wir alle Bürgerinnen auf, ihre Auskunftsrechte in Anspruch zu nehmen. Wie solche IFO-Einträge aussehen, da haben wir halt ein Beispiel auch hier drin. Zum Beispiel hat der Herr Grasemann seine Akte mal veröffentlicht. Das müsste man hier so finden. Der Herr Grasemann ist halt seit Jahren in der Welterbewegung aktiv und hat da auch oft Versammlungen angemeldet. Und da ist es halt einfach interessant, was nach Polizeisicht dort erfasst ist zu dieser Person. Also wenn es jetzt nicht klappt und wer es dabei hat, kann selber nachvollziehen. Es ist wirklich interessant, einfach diese Akte mal zu lesen. Da lässt sich zum Beispiel die Polizei nicht nehmen, aufzuschreiben. Im Rahmen der Demo wurde ein 30 Meter langes Transparent mit dem Inhalt Orosch kontra Welterbe gezeigt und gemeinsam von den 30 Teilnehmern gehalten. Und dazu halt ist der Anmelder der Versammlung vermerkt. Und da stellt sich einfach die Frage für uns, über die wir dann gerne auch diskutieren würden, ob das sinnvoll ist. Für welche polizeiliche Arbeit ist denn das überhaupt erforderlich? Dass man also einen Versammlungsanmelder merkt, was der für transparent gehalten hat, zu welchem Inhalt. Das ist ganz normale Ausübung von Grundrechten. Und wir meinen halt, dass der Ausruf von der Speicherung, ich habe auch Schriftexemplare dabei, falls es jetzt überhaupt nicht klappt. Bitte?
Ich mach doch mal die Kleines aus hier.
Okay. Ja, also nochmal, also diese ausgefallene Speicherung widerspricht genau unserer Ansicht eklatanten Grundsatz der klaren Sparsamkeit. Birgt erhebliche Missbrauchsgefahren und wir wollen dieser Entgrenzung halt mit dieser Aktion entgegenwirken. Diese Entgrenzung sogenannter polizeilicher Lagen, also im Prinzip in der Lage ist, immer wenn die Polizei meint, aus Ordnungs- und Sicherheitsgründen eingreifen zu müssen, also da fragen wir uns einfach, wo an dem Punkt, zum Beispiel bei Herrn Grasemann mit der Wettbewerbsbewegung, wo der Punkt ist, dass die Polizei meint, einschreiten zu müssen. Also soweit erstmal von mir. Ich würde mich halt über Rückfragen freuen und wer Interesse hat, wir haben auch einige Auskunftsvorlagen mitgebracht. Und ich würde jetzt einfach Tina fragen, möchte ich was sagen oder was ergänzen?
Ja, ich wollte noch mal ergänzen, es ist ja so, erstens mal auch nach dem sächsischen Polizeigesetz ist es so wie überall im Datenschutz, Daten sind zum Betroffenen, vom Betroffenen zu erheben, außer in ganz wenigen Fällen. Das heißt, es ist schon mal seltsam, wenn irgendwelche Daten in dieser Bank gefunden worden sind, die man nicht selber dort abgeliefert hat, beziehungsweise wo man nicht deutlich gesagt hat, gekriegt hat, dass sie im Rahmen einer polizeilichen Ermittlung erfolgt sind. Zweitens, wie gesagt, man hat die Auskunftsrechte in den sächsischen Verzeichnissen nach dem § 18 ist im sächsischen Datenschutzgesetz und bei den Bundesbehörden, also beim Zoll und so weiter, nach § 19 Bundesdatenschutzgesetz. Es kann, wenn die Ermittlungsarbeit gefährdet ist, aber das muss begründet werden, kann man eine solche Auskunft verweigern. Allerdings gibt es dann als nächstes die Möglichkeit, dass man den jeweiligen zuständigen Datenschutzbeauftragten, also entweder den sächsischen oder den Bundesdatenschutzbeauftragten, beauftragt, dieses Einsichtsrecht wahrzunehmen und dem kann es auch die Polizei eigentlich nicht verweigern. Und der kann dann eine allgemeine Auskunft über vorhandene oder nicht vorhandene Daten machen. Das sollte man vielleicht auch nochmal bei dieser Erfassungsordnung versuchen, dass man da genauer rankommt, dass man einfach sagt, gut, wenn uns Bürger nicht sagen, dann bitte den sächsischen Datenschutzbeauftragten und der hat, da er gleichzeitig der Behördenchef ist, auf jeden Fall ein Recht, da tätig zu werden und sich diese Geschichte anzugucken, auch gegenüber den IT-Dienstleistungen des Freistaates Sachsen. Also dass man dann sozusagen den da einspannt und dass der die grundsätzlichen Dinge da ausholt. Das kann man durchaus erzwingen. Dann ist es so, die Polizei ist grundsätzlich eben beauftragt, die Sachen bei den Personen selbst zu erheben, eine automatisierte Erhebung, also mit Bildaufnahmen, mit Videoaufnahmen, mit Abhören und so weiter, ist nur in besonderen und begründeten Fällen zulässig und schon gleich gar nicht anlasslos. Das heißt, wenn das versucht wird, da muss der Anlass festgehalten werden. Ich erinnere da nur an das Urteil vom Bundesverfassungsgericht vom Februar, wo es darum ging, dass anlasslos erstmal alle Kfz-Kennzeichen in Hessen sozusagen gespeichert worden ist, was aus Beobachtungsgründen einfach auch untersagt worden ist, wo das Verfassungsgericht ganz klar gesagt hat, eine anlasslose Beobachtung der Bürger ist ein zu großer Eingriff und ist nicht mit dem Grundrecht vereinbar. Was anders ist, wenn ein konkreter Verdacht besteht oder irgendwas, dann kann man speichern oder wenn jemand auf einer Fahndungsliste steht, aber nicht anlasslos. Das heißt, irgendwelche automatischen Aufnahmen bei einer Demo sind meines Erachtens schon aus diesem Grunde nicht zulässig. Und es wäre sicherlich jetzt erstmal Aufgabe des Datenkreises, des Arbeitskreises rauszukriegen, ob solche Aktionen überhaupt stattgefunden haben und dann gezielt dagegen anzugehen. Es gibt noch eine weitere Seite, wo man sich nicht nur über Sachsen, sondern bundesweit gleich die richtigen Formulare generieren lassen kann und wo auch drinsteht, wo man gleich eine Kopie vom Personalausweis beipacken muss. Die Seite heißt www.datenschmutz.de. Da kann man sich auf recht bequeme Weise diesen ganzen Satz von Formularen ausdrucken lassen. Auch gleich mit den rechtlichen Hinweisen. Okay. Wenn noch Fragen sind, gerne.
Ja, ich hätte mal eine Frage, und zwar, ich glaube, wir haben jetzt über personenbezogene Daten gesprochen.
Ja.
Okay. In dem Zusammenhang setzt natürlich auch voraus, dass meine Personen damit assoziiert.
Klar.
Wir haben uns dazu. So einfach auf den Zeitwagen und ist vorbei und hat quasi ein Video aufgenommen.
Ja.
So, in dem Moment ist ja nicht personenbezogen.
Personenbezogen heißt auch personenbeziehbar. Das heißt, wenn Sie darauf zu erkennen sind, gibt es bereits ein personenbezogenes Datum. Da muss nicht Ihre Adresse und Ihre Personalnummer dran stehen. Also personenbezogen ist, und personenbeziehbar, das heißt, wenn Sie erkennbar sind, ist es genauso ein personenbezogenes Datum.
Also ich bin mir sicher, dass in dem Fall mein Gesicht eindeutig erkennbar war und dann dass ich auch als weniger als 10 Personen zu dem Zeitpunkt in dem Bild befand. Aber es ist natürlich so.
Auskunft verlangen, sofort, wenn gefilmt wird.
Ja, der Wagen der Vorbeifahrt ist vorbei auf der Hauptstraße und hat quasi, ja, natürlich war die Interaktion mit der Polizei in dem Moment sehr beschränkt, wenn da so ein Polizeiwagen immer.
Aber man hat ja zumindest das Kennzeichen von dem Polizeiwagen. Man hat das Kennzeichen von dem und ich würde einfach eine Anfrage starten. Ja, einfach eine Anfrage starten. Es wären Videoaufnahmen gemacht worden, die wären müssten befürchten, im Bild zu sein und sie erwarten Auskunft gleich mit Durchfrage an den sächsischen Datenschutzbeauftragten.
Ja. Okay, an wen wende ich das jetzt in dem Fall?
Naja,
direkt an die Polizei.
An die Polizeidirektion von dem Ort, wenn es die falsche ist, die werden ja wohl Dienstweige haben, das ist eine richtige Stelle und gleich mit Durchschrift an den sächsischen Datenschutzbeauftragten Hermann von Lindenau, also ja. Platz und so weiter. Ja.
Okay, also da kann man auch in dem Feld schon mal aktiv wirken. Man muss sich quasi das Kennzeichen zum Beispiel von dem Fahrzeug.
Genau, man muss also sozusagen konkret, damit die nicht sagen, wir wissen nichts, aber da Uhrzeit, Kennzeichen, Ort angeben und dann sagen, also dass man den Eindruck haben, dass dort gefilmt würde und dass man wissen will. Und die brauchen eben, wie gesagt, für eine automatische Erfassung ein Video, da steht Videoauszeichnung, also ausdrücklich dabei, brauchen sie einen besonderen Anlass und Begründung. Also nach der kann man dann ja auf jeden Fall erstmal fragen.
Okay. Ja, danke.
Ich habe eine Rückfrage bezüglich der Wortwahl. Es geht auch ohne Mikro, danke. Ich habe eine Rückfrage bezüglich der Wortwahl und ich denke, dass Sie immer in diesem Polizeijargon machen, dass ja, wir reden ja komplett mit in diesem Polizeijargon, also die Datenerfassung nach so und so und so weiter. Ich denke, dass man die Sachen, die da passieren, einfach mal entsprechend skandalisieren müsste. Also ich glaube nicht, dass wir auf dem Sprachgebrauch der Polizeibehörden gegen diese Maßnahmen irgendwas machen können. Und ich meine, wenn die da aufschreiben, wann der Herr Grasemann an einer Demonstration der CDU teilnimmt, dann ist das Stasi und dann muss das so genannt werden. Also ich denke, dass wir da in so eine Behörden- und Expertenfalle tappen, wenn wir uns nur mit den entsprechenden Vorschriften auseinandersetzen. Ich glaube nicht daran, dass das an irgendeiner Stelle ein Unfall ist, dass diese Daten erhoben werden und dass sie in dieser Form erhoben werden. Und ich denke, man müsste das mehr skandalisieren, als dass man sich weiterhin darauf verlässt, eine Anfrage bei der entsprechenden Polizeibehörde zu stellen.
Das erste Mal, das muss natürlich der Herr Grasemann machen, das kann nicht irgendjemand Drittes machen, denn der ist der Betroffene. Und das Zweite ist, es geht ja jetzt erstmal darum, unseren Verdacht, den wir ja da ganz konkret haben, öffentlich zu machen. Aber dazu brauchen wir ein paar Fälle und da reicht ein Herr Grasemann natürlich nicht aus. Und auch, gerade aus diesem Grund müssen wir jetzt erstmal tun, dass der Eindruck, die Leute werden gescannt bei irgendwelchen unbequemen Demos, dass man das sozusagen nachweist. Denn dann haben wir eine Möglichkeit, dann haben wir auch eine Möglichkeit über zum Beispiel das Sächsische Verfassungsgericht, dass dann so diese IFO-Vorschriften überprüfen zu lassen. Das Sächsische Verfassungsgericht ist durchaus nicht so sozusagen so behördenfreundlich. Die haben schon einiges gekippt.
Dann müssten Sie vielleicht auch den entsprechenden Personen die Anwälte bezahlen, damit man das durchklagen kann. Weil ich weiß genau, wenn ich die Anfrage da stelle, kriege ich dort einen weiteren Eintrag, nichts passiert und Sie können mit den Daten arbeiten. Also ich denke, wenn die Parteien und Verbände sich damit reinhängen, dann sollte man vielleicht auch die Leute, die sich dafür engagieren, dementsprechend mit absichern.
Also ich meine, wenn wir genug Leute haben, ist das sicherlich eine Möglichkeit. Damals haben wir das ja bei der großen Geschichte, gab einige Widersprüche, die über große Arbeitsgemeinschaften gelaufen sind und die dann praktisch auch bis vor das Verfassungsgericht sind, gerade auf AK-Vorrat. Die Sache ist zwar noch nicht entschieden, aber ist immerhin bis dorthin durchgedrungen. Aber das Wichtigste ist, dass jetzt erstmal genügend Futter da reinkommt und dass dieser Eindruck, den wir haben, auch untermauert wird. Denn ich denke, sonst haben wir wenig Chancen und locken auch keinen hinterm Ofen vor.
Also genau das ist der Punkt. Ich meine, wenn wir jetzt alle Angst haben, dass wir halt diese Auskunftsersuchung nicht machen, weil wir dann den nächsten Eintrag haben, da haben wir eine eindeutige Rechtslage. Also das dürfen die nicht erfassen. Und da kann ich jetzt auch nur sagen, da gibt es halt einen Datenschützer, der da drauf guckt. Wir haben mit ihm über diese IFO-Geschichte geredet und er kennt auch die Errichtungsanordnung und hat gesagt, ja, mach ruhig weiter. Ne? Also er kann halt auch nicht, er ist halt aber schon unabhängig von den Behörden, aber im Prinzip wird er auch nur tätig oder hat auch nur wirklich Rückhalt, wenn wir halt ihm mehrere Fälle liefern. Der Herr Grasemann hat das versucht zu skandalisieren. Wir haben am Anfang August, wo wir das vorgestellt haben, wo die Aktions-Homepage online gegangen ist, hat er mit dieser Pressekonferenz gemacht im Sächsischen Landtag, hat auch dieses Stasi in den Mund genommen, dieses Wort, weil für ihn das halt schon einfach war. Ich meine, er hat auch nach seiner Auffassung was für die Stadt getan, diese Welterbewegung, und jetzt ist er irgendwie erfasst. Und dann als Straftat-Ereignis, Versammlungsanmeldung, es ist einfach ungeheuerlich, sowas kann es nicht geben. Und wir haben jetzt gesagt, wir brauchen halt einfach wieder so eine gesellschaftliche Bewegung, die das zum Anlass nimmt und wo wir halt mehrere Fälle suchen. Und der Herr Grasemann, natürlich ist das sein Weg, wie er jetzt die Löschungsansprüche geltend macht, und er ist auch anwaltlich vertreten, also er hat auch Anwälte. Und wir rufen jetzt einfach auf, dass auch andere Leute diese Ansprüche geltend machen und dass wir halt eine Rückmeldung haben, was dann passiert. Im Moment, wie gesagt, sind es nur die Rückmeldungen, ich werde von Behörde zu Behörde geschoben und kriege nicht wirklich Auskunft. Das ist auch schon mal ein Punkt, was ich auch schon angesprochen habe, mit Datenschützer, und wo ich gerade gesagt habe, diese sächsische Informatikdienste, der Staatsbetrieb, arbeitet offensichtlich auch ohne rechtliche Grundlagen. Das ist aber wird jetzt also im Koalitionsvertrag steht drin, man macht jetzt so ein E-Commerce-Gesetz in Sachsen, was auch immer das bedeutet, aber wo zumindest wahrscheinlich die Zugriffsberechtigung im Staatsbetrieb oder so auf diese IFO-Daten geregelt wird. Und ja, es gibt verschiedene Ansatzpunkte, also jeder einzelne politisch kann man überlegen, was muss man mit dem Polizeigesetz tun, wie kann man jetzt den Druck aufbauen, aber ich finde halt, man kann schon den, also auch das bei der Polizei schon irgendwie mal ja, eine Sensibilität erreichen und einfach mehrere Leute dahinschreiben. Weil am Ende sagen die dann, oh Gott, was haben wir da hier drin stehen? Das ist zwar schwierig, ne? In dem Moment löschen sie es dann und sagen ihnen, wir haben keine Daten, aber dann haben sie es möglicherweise doch gelöscht. Und wir werden einfach mit
das
den Daten...
Das ist blauäugig!
Bitte?
Das ist blauäugig!
Ja, was kannst du sonst machen?
Na, das sind aber die Wege. Also ich finde, wenn man gar nichts tut, also ich meine, die Staatsregierung hat es bisher gefeiert, ja, das ist halt unsere IT-Nutzung, ne? Also wir machen das einfach so. Und es ist doch alles, Vorgänge sind ja auch Verkehrsunfälle. Ist klar, ich habe nichts dagegen, dass die Verkehrsunfälle so bearbeiten. Dort kann ich nämlich auch sagen, irgendwann ist der Verkehrsunfall zu Ende und dann muss es raus. Es geht um diesen Punkt und das ist bisher nicht an der Öffentlichkeit gewesen. Leute, mit denen ich rede, sagen, also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie sowas speichern. Also diesen IVO-Auszug zu sehen, ist für viele Leute schon überraschend. Also das hätten die einfach nicht gedacht. Und dann, ja, wir können nur mit dem Datenschützer zusammenarbeiten. Und zumindest fällt mir nichts Besseres ein, erstmal jetzt. Also Blauäugigkeit, blauäugig wäre es, wenn wir einfach sagen, ja, lieber Staatsminister, es läuft alles seinen Plan und wir fragen da nicht weiter nach.
Weitere Fragen?
Also ich frage jetzt ja besonders mal die Nachfrage, wenn man jetzt auch eine Auskunftsanfrage.
Wenn man so eine Auskunft anfragt, kann einem sozusagen wirklich zumindest rein rechtlich nichts passieren, dass man sich da irgendwie verdächtig macht oder dass das auch noch gespeichert wird, das ist zumindest rechtlich ganz klar geregelt.
Also da brauchen Sie keine Angst zu haben. Ich habe eine Ausbildung zur Datenschutzbeauftragte gemacht. Und während der Ausbildung gehörte es dazu, dass die ganze Truppe im großen Maße an alle möglichen Stellen mindestens 20 solche Auskunftsersuchen gestellt hat. Also man kann sich nicht allein damit verdächtig machen. Und je mehr Bürger von diesem Recht auch Gebrauch machen, desto unverdächtiger sind das, wenn die also jetzt morgen 50, 100 Dinger auf dem Tisch haben. Also wenn das ein Einzelner macht, ist das noch viel schwieriger. Also erstmal ist es lästig. Die müssen dann plötzlich so viele Dinge bearbeiten und dann womöglich löschen. Das heißt, je mehr man die, je mehr Bürger davon recht machen, dann werden sie nochmal überlegen, ob sie wirklich so einen Haufen Schrott da drin mal aufbewahren. Also wie gesagt, und ich habe, muss auch sagen, ich habe von einigen Stellen sehr sachliche und gute Antworten, das war nicht nur Polizei, sondern auch andere Behörden gekriegt. Also das ist durchaus üblich. Und es gehört eigentlich zu einem ordnungsgemäßen Umgang, dass der Betroffene da Auskunft erhält.
Hallo, ich habe erstmal eine ganz andere Frage. Es wurde vorhin erwähnt, dass es eine ministerielle Errichtungsanordnung gibt bezüglich dieser Datenbank. Warum klagt man dann nicht einfach auf Feststellung, dass die Errichtung der Datenbank einer gesetzlichen Grundlage entbehrt, damit nicht mit dem Bundesdatenschutzgesetz und höchstwahrscheinlich mit dem sächsischen Landesdatenschutzgesetz, das ich nicht kenne, in Einklang zu bringen ist. Denn normalerweise haben wir ja im Datenschutz die Regelung, dass wir ein Verarbeitungs- und Speicherungsverbot haben, außer dass wir, wenn wir eine gesetzliche Rechtfertigung dafür haben, eine ministerielle Anordnung ist, wie uns anhand der Gewalttäter Sport klargemacht wurde und anhand der anlasslosen Kennzeichenerfassung in Schleswig-Holstein klargemacht wurde, sind keine gesetzliche Grundlage im Sinne eines Datenschutzgesetzes. Also insofern muss ich dem jungen Mann dort hinten recht geben, dass dieses Auskunftsersuchen und man damit vielleicht versucht, diese Datei tot zu nerven, ist ein Weg, aber der andere Weg ist doch ganz klar, warum geht man nicht einfach nur zum Dresdner Verwaltungsgericht und sagt, hier bitte stellt mal fest.
Also das kann man schon machen, meiner Ansicht nach ist die grundsätzliche Erstellung, es muss ja nicht jede einzelne Spalte in der Datenbank genehmigt werden. Es ist ganz, Moment, was darf ich mal bitte? Wir bewegen uns hier im Rahmen der öffentlichen Verwaltung und die Daten, die für die öffentliche Verwaltung notwendig ist, dürfen die speichern. Und es gibt im sächsischen Polizeigesetz nochmal eigene Hinweise zur Datenverarbeitung, sind 3-4 Paragraphen, ich habe sie auch dabei. Und die ermächtigen Sie. Und das ist ein Gesetz und damit hat es eine parlamentarische Grundlage und auf der Grundlage können Sie. Was wahrscheinlich nicht in Ordnung ist, ist diese sächsische IT-Gesellschaft, denn das ist. bin jetzt beim Verwaltungsrecht nicht ganz so firm, aber das wäre eine Auftragsdatenverarbeitung. Für eine Auftragsdatenbearbeitung muss ein ganz genauer und festgelegter Vertrag da sein. Ab nächsten Jahr ist zumindest für die Öffentlichen, für die Privaten eine sehr strenge Vorschriften auch an die Überwachung und an die Auftragsgebundenheit dieser Auftragsnehmer. Und das gilt eigentlich analog auch in fast allen behördlichen Datenschutzanweisungen. Aber also wie gesagt, daran, dass die Errichtung dieser Datenbank nicht zulässig ist, da denke ich, werden wir keine Chance haben.
Zumindest würde ich sagen, da sind wir einfach noch am Anfang und am Sammeln. Also wir können auch sagen, dass einfach möglicherweise jetzt eben die Umsetzung der Errichtungsanordnung der Fehler ist. Ne? Und dafür brauchen wir einfach diese Auskunft. Also ich meine, wir sind halt auch nicht im Polizeiapparat und können sehen, wie es funktioniert. Also wir haben die grundsätzliche Ermächtigung nach Polizeigesetz. Da steht drin, wenn eben die Kriterien genau festgelegt sind, bla bla bla. Und das darf auch der sächsische Datenschützer, hat das auch gesehen. Ne? Und hat jetzt erstmal grundsätzlich gesagt, okay, so. Und jetzt ist aber diese Datenbank seit 2001 wird gefüttert. Und offensichtlich gibt es eben, möglicherweise ist aber ein Problem innerhalb der Polizei, dass es keine Regelung gibt, wann nehme ich die wieder raus, wann ist der Vorgang abgeschlossen, wann kommt die Erforderlichkeitsprüfung, ist es der Vorgesetzte, der die Erforderlichkeit prüft und wie auch immer.
Eigentlich sind sie grundsätzlich, wenn nichts weiter erfolgt, sogar nach einem Jahr zu löschen, steht auch im sächsischen Polizeigesetz und alles andere muss eigentlich begründet werden. Also, das kann eigentlich in der Errichtungsanordnung nicht geändert werden, denn das andere steht im sächsischen Polizeigesetz und irgendeine Verordnung kann natürlich niemals sozusagen gesetzliche Grenzen aufheben. Das müsste man eben einfach nochmal prüfen.
Wie sieht denn das aus, diese Anordnung vielleicht über das Informationsfreiheitsgesetz freizubekommen, dass man es mal durchlesen kann?
Das gibt es in ganz Sachsen nicht, leider. Es gibt es in den meisten Bundesländern, in allen voran in Berlin, aber Sachsen hat kein Informationsfreiheitsgesetz. Das ist sicherlich etwas, wofür wir als Beratung ganz massiv und stark machen wollen. Aber wir sind doch eines der wenigen Bundesländer, die noch kein Informationsfreiheitsgesetz haben.
Gibt es eine andere Chance, dass man da vielleicht irgendwie rankommt? Weil es ist ja noch wie eine Geheimpolizei in dem Sinne. Wie könnt ihr was verrichten, was, sag ich mal, auf einer geheimen Grundlage ist?
Wenn die Bürger schlafen.
Also müsste es ja noch irgendeinen Weg geben, wie man das vielleicht reinmacht.
Aber vielleicht über das Verfassungsgericht.
Also nochmal ganz kurz zum Informationsfreiheitsgesetz. Es gibt halt die Linke und die Grünen, wir fordern das schon lange und es wird bestimmt auch wieder Vorstöße geben. Interessant ist halt, dass im Koalitionsvertrag FDP, CDU, obwohl es im Wahlprogramm der FDP steht, eben nichts drinsteht, dass es ein Informationsfreiheitsgesetz geben soll. Das ist jetzt gerade die politische Meinung. Aber jetzt bringe ich schon.
Okay, dann würden wir den Vortrag beenden und ja, danke, dass Sie hier wart. Oder noch Fragen? Endlich.
Ja, ich dachte, das zeigen Sie sowieso noch, weil Sie erwähnt haben, Sie haben irgendwie irgendein Gesetz oder irgendeine Regelung hätten Sie dabei und die würden Sie noch zeigen. Zeigen Sie die noch? Ich weiß es nicht mehr genau, was Sie gesagt haben, aber Sie Moment, zeigen es noch. Polizeigesetz, ich weiß es nicht.
Also ich habe hier mal die relevanten Daten für das einfache Sammeln aus dem sächsischen Polizeigesetz herausgegriffen. Das eine sind die besonderen Mittel der Datenerhebung. Das ist verdeckter Einsatz technischer Mittel zur Aufzeichnung Bilder, Videos, Abhören und Aufzeichnung des gesprochenen Wortes. Paragraph 27 sagt, wie überall im Datenschutz, grundsätzlich Erhebung der Daten beim Betroffenen. Und personenbezogene Daten sind grundsätzlich offen zu erheben, also nicht verdeckt zu ermitteln oder über Dritte zu erheben. Paragraph 40 befristet die Speicherung personenbezogener Daten in der Regel auf ein Jahr. Es ist sowieso nur so weit zu speichern, als für die Aufgaben erforderlich. Das heißt, man müsste dann schon mal fragen, für welche polizeilichen Aufgaben sind manche Daten erforderlich. Es gibt eine strikte Zweckbindung, die dürfen für andere Dinge nicht herangezogen werden. Und die Löschfrist ist in der Regel ein Jahr nach Abschluss, wobei eben Verfahren, die nicht weiterverfolgt werden, da gilt der Eintrag bereits als Abschluss. Gut, ich habe hier nochmal zusammengestellt, über 7 Millionen Datensätze, 2 pro Einwohner, trotz Löschvorschriften. Das macht einen schon sehr stutzig. Jährliche Straftaten in Sachsen 0,07 pro Einwohner. Das heißt, dass wir 23 Mal so viele Vorgänge haben wie jährliche Straftaten in Sachsen, wobei zu Straftaten auch der Lagenliebstand all diese Dinge gehören. Das habe ich aus der sächsischen Kriminalstatistik mal ausgeholt. Gut. Ja, damit kostenfrei und ohne unzumutbare Verzögerung Auskunft zu erteilen. Das ist das, worauf wir uns hier immer beziehen. Und im Grunde, das gilt übrigens auch für Handakten, also für Dinge, die nicht niedergeschrieben sind, sondern die nicht in elektronischen Akten, sondern handschriftlich geführt werden. Und insoweit es sich um Bundesbehörden handelt, das ist also zum Beispiel der Zoll, greift da das entsprechende Paragraph aus dem Bundesdatenschutzgesetz. Die Verweigerungsrechte ist die Auskunft, die ordnungsgemäße Erfüllung der in der zuständigen verantwortlichen Stelle liegenden Aufgaben gefährden würde. Die Auskunft, die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet oder sonst dem Wohle und so weiter bereiten würden. Man kann in diesem Fall, das muss dann so begründet werden, kann man bitten, dass die entsprechenden Daten nicht einem selber aufgelegt werden, sondern dem zuständigen Datenschutzbeauftragten, sowohl in Sachsen als auch im Bund. Und dem müssen sie die Auskunft erteilen und der darf dann nur eine sehr pauschale Auskunft den Betroffenen, beziehungsweise der darf dann mitteilen, dass er Einsicht genommen hat. Und der darf auch prüfen, ob es tatsächlich ein Geheimhaltungsinteresse gibt. Hier ist nochmal diese anlasslose Erfassung. Das dauert jetzt ein bisschen lang. Der Urteilstenor zu dieser anlasslosen Verfassung bei den Kennzeichnungen, auf die man sich eigentlich gut beziehen kann, wenn sozusagen einfach nur gesammelt wird. Ja. Also da bezog sich auf die Kraftfahrzeugkennzeichen, die sind ja aber fast noch weniger personenbezogen als ein Bild oder so. Und das ist eindeutig vom Bundesverfassungsgericht untersagt worden, dass anlasslos irgendetwas erfasst wird. Und das gilt sicherlich ganz genauso für das IFO. Also, vorbereitete Formulare finden Sie da oder unter http://www.datenschmutz.de. Da gibt es auch schon vorbereitete Formulare, insbesondere auch für die für internationale Datenbanken, Schengen-Datenbank und für die Bundesdatenbanken, polizeilichen.